Petri, ihr Lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin der Lucky und, naja, was soll ich sagen? Wir nähern uns mal wieder dem Ende des Jahres zu. Was für uns Angler aber absolut nichts Negatives sein soll. Gerade meine Forellenfreunde wissen, was das heißt. So werden unsere geliebten Salmoniden doch erst bei etwas niedriger Temperatur richtig bissig und jagdfreudig. Und wenn dir da draußen noch der perfekte Köder fehlt für dieses Jahr, probier's doch mal aus auf www.predatorfishing.net und stöber durch mein handlackiertes Köder Sortiment, was wir oder beziehungsweise ich vom Team Predator Fishing für dich dort exklusiv anbieten. Und ein kleiner Tipp, mit der neuen Predator Fishing App, die du kostenfrei auf Apple und Android Shops downloaden kannst, bekommst du über die App als Willkommensbonus noch zusätzlich 15% auf deinen ersten Einkauf in unserem Shop. www.predatorfishing.net, dein Shop von Angler für Angler. Aber in dem heutigen spannenden Podcast-Thema dreht sich alles ums Thema Hechtangeln mit der Köderfischmontage. Wenn du wissen möchtest, wie du mit dieser Methode deinen nächsten Großhecht an Land ziehst, dann bleib dran. Ich gebe dir alle Infos, die du brauchst, um erfolgreich zu sein. Von der Wahl des richtigen Köderfischs bis zur optimalen Ausrüstung und Technik. Aber ganz ehrlich, warum beangeln wir Hechte eigentlich mit der Köderfischmontage? Zuerst stellen wir uns die Frage, warum sollte man überhaupt auf Hecht mit der Köderfischmontage angeln? Anders als beim Kunstköderangeln bietet der Köderfisch eine natürliche Alternative, die den Hecht reizt und oft auch vorsichtige Fische an den Haken bringt. Besonders in kalten Monaten, wenn die Raubfische etwas langsamer und misstrauischer sind, hat der Köderfisch klare Vorteile. Zudem imitiert ein echter Köderfisch das natürliche Beuteschema des Hechtes. Aber aufgepasst! Echte, also lebendige Köderfische darf man so gut wie nirgendwo mehr anbieten unter Wasser. Und auch bei der Deadbait-Montage des toten Köderfisches muss man aufpassen. Es ist nicht überall erlaubt. Aber wir sprechen über die Ursprünge dieser Technik, die sich besonders in Europas großer Beliebtheit mittlerweile erfreut und warum sie gerade in langsamen und tieferen Gewässern so effektiv sind. Fangen wir erstmal an. Die Wahl des richtigen Köderfisches. Eine elementare Frage, denn die Wahl des richtigen Köderfisches ist entscheidend für den Erfolg. Der Hecht bevorzugt natürliche Beute, das heißt, der Köder sollte aus dem gleichen Gewässer stammen, in dem du angelst. Ideale Köderfische sind Rotaugen, Rotfedern oder kleine Barsche. Auch die Größe des Köderfisches spielt eine Rolle. Als Faustregel gilt, je größer der Hecht, desto größer der Köder. Kleine bis mittelgroße Köder von 10 bis 20 cm sind für die meisten Hechte ideal. Meine Erfahrung her, wie ich sehr gerne mit der Deadbait- oder Köderfischmontage in den Wintermonaten angeln, ist etwas anderes. Aber das ist meine Erfahrung, denn ich schwenke gerade um diese Jahreszeit gerne um auf Salzwasserfische. Jetzt fragt ihr euch, Salzwasser? Lucky, du hast doch gerade erzählt, Köderfische, die in den Regionen oder in den Jagdgebieten der Fische, der Hechte herumschwimmen. Warum Salzwasser? Damit hat der Hecht doch nichts zu tun. Dazu möchte ich dir Folgendes sagen. Der Hecht an sich ist einer mit der größten Raubfische in den Süßwassergebieten in Deutschland, Holland und Umgebung. Er hat im Normalfall keine natürlichen Fressfeinde unter Wasser. Und deshalb funktioniert es in den Sommermonaten auch wunderbar, verschiedene Ködergrößen mit verschiedenen Kunstködern anzubieten. Denn wenn der Hecht Bock hat, hat er Bock. Jetzt machen wir uns das Ganze aber zunutze, dass der Hecht eigentlich nirgendwo vor Schiss hat und wenn er Bock hat zu fressen, frisst er alles. Und ich setze da ganz stark auf die Makrele. Die Makrele als Salzwasserfisch aus folgenden Vorteilen. Ist der Hecht in den Wintermonaten etwas träge und sagen wir mal ungefähr so wie Bruno der Bär, der sich am Ende der Jahreszeit auch an dicken Wamst vollschlagen möchte, sieht der Hecht das ähnlich. Wenig Bewegung für ein großes Fressi-Fressi. Eine Makrele bietet viel mehr Fettanteile als beispielsweise so ein kleiner Barsch oder ein kleines Rotauge. Verströmt größeres Aroma unter Wasser, denn die Makrele biete ich nicht als ganzen Fisch an, sondern teile sie ungefähr ab der Hälfte und nehme das Kopfstück plus ein bisschen Fisch und behake damit meine Köderfischmontage. Das heißt, die aufgeschnittene Seite zum Schwanz hin, da strömt das Aroma des Fisches noch viel weiter durch das Gewässer. Und das, meine Freunde, bietet mir persönlich die optimale Köderfischmontage, gerade für die kalte Jahreszeit. Aber gehen wir mal zurück zum Thema. Das ist ja auch nur meine Erfahrung. Denn es gibt auch Unterschiede zwischen lebenden und toten Köderfischen. Viele Angler schwören auf den toten Köderfisch, da dieser weniger Aufwand bedeutet und gleichzeitig gut funktioniert. In vielen Gewässern ist der lebende Köderfisch zumindest nicht erlaubt. Hatte ich ja schon gesagt. Die richtige Montage und Ausrüstung ist aber fast genauso wichtig wie die richtige Wahl des Köders. Denn jetzt geht es um die Technik. Welche Montage und Ausrüstung brauchst du, um erfolgreich auf Hecht zu angeln? Rute und Rolle. Eine starke, robuste Rute ist wichtig. Nein, wir brauchen jetzt nicht unbedingt die UL-Kombo aus dem Sommer von unseren Salmoniden, auch wenn es sehr lustig wäre, wenn da der Meter 30 Hecht draufknallt. Nein, aber wir brauchen schon etwas Kräftigeres, um den Widerstand eines Hechtes zu bewältigen. Eine Länge von 2,70 Meter bis 3 Meter ist ideal. Die Rolle sollte stabil sein, da der Drill eines großen Hechtes das Material stark beanspruchen kann. Empfohlen wird eine stationär große Rolle von 4.000 bis 6.000er Rolle. Laut Internet, ich persönlich angel mit einer 2.000 bis 3.000er Rolle. Jeder soll da seine Erfahrung machen. Die Schnur, eine geflochtene Schnur mit einer Tragkraft von 10 bis 15 Kilogramm ist optimal. Sie gibt dir die nötige Stärke und Sensibilität, um den Hecht sicher zu landen. Im Klarwasser ist es sinnvoll, zusätzlich ein monofiles Vorfach zu nutzen, um den Köder unauffällig zu präsentieren. Das sind Fakten, die habe ich mir aus dem Internet rausgeschrieben und die sehe ich nicht so, meine Freunde. Denn gerade in den Wintermonaten, und ich bin eigentlich ein absoluter Fan von geflochtener Schnur, gerade wenn es ums aktive Angeln geht, wechsle ich doch ganz gerne auf die monofile Schnur, weil der Gefriergrad, das heißt bis die Schnur einfriert, meiner Meinung nach nicht so sensibel ist wie bei einer geflochtenen Schnur, wo wir ganz viel Schnur ineinander verwickelt haben, wo sich meiner Meinung nach viel schneller die Eiskristalle bilden. Und dann, was im Internet steht, ein monofiles Vorfach, ihr Lieben, wenn ihr bewusst auf Hecht angelt und in einem Gewässer seid, wo auch große Hechte zu erwarten sind, nein, ihr wollt kein monofiles Vorfach, ihr wollt Stahl- oder Titanvorfach haben. Hechte haben sehr spitze Zähne. Abseits der Schnur ist es auch ganz wichtig beim besagten Hechtangeln, gerade wenn ihr noch nicht so geübt seid, nehmt euch schnittfeste Handschuhe mit. Das kann ganz schön schnell im Krankenhaus landen und das sind Wunden, die auf einer Seite saumäßig wehtun und auf anderer Seite auch teilweise mies genäht werden müssen. Also Obacht beim Hechtangeln, schützt euch und euer Material. Beides ist wichtig, aber auch eure Gesundheit liegt mir am Herzen. Kommen wir mal zurück zu dem, was ich aufgeschrieben habe, denn diese Podcast-Folge ist ja wirklich vollgepackt mit Tipps und Tricks für den erfolgreichen Fang. Und zwar geht es einfach mal hier weiter. Wie gesagt, ich habe ein paar Infos genommen, weil es auch für mich zu viel Informationen ist und ich jetzt nicht unbedingt großartig großartig beispielsweise was vergessen möchte. Für die Hechtmontage. Achso, wäre auch weitergegangen, verstehe ich jetzt nicht, warum sie gerade monofil geschrieben haben, denn der Bericht geht einfach weiter. Vorfach und Haken. Für die Hechtmontage ist ein Stahl- oder Titanvorfach unverzichtbar, da der Hecht scharfe Zähne hat, die herkömmlichen Schnüre schnell durchtrennen würden. Bei den Haken setzen viele Angler auf Drillinge, die sowohl an der Rücken- als auch an der Schwanzflosse des Köderfisches befestigt werden. Ein Einzelhaken kann jedoch auch effektiv sein, besonders bei vorsichtigen Hechten. Das ist ein Bericht, den ich mir rausgeschrieben habe aus dem Internet, weil ich einfach mal meine Erfahrungen mit euch teilen möchte, was man so, wenn man Tipps und Tricks zum Hechtangeln im Internet sucht, dort findet. Ich finde es, also wie gesagt, das mit dem Hecht, mit dem Stahl- und Titanvorfach habe ich gerade schon angesprochen. Ich wusste es nicht, dass es in dem Artikel noch vorkommt. Aber das mit dem Drilling und auch mit dem Einzelhaken ist so eine Sache. Weil hier steht ja, dass der Drilling am Rücken, ja, die sowohl an der Rücken- als auch an der Schwanzflosse des Köderfisches befestigt werden, ist meiner Meinung nach nicht hundertprozentig das beste Behaken des Fisches. Ich mache es beispielsweise so, kommen wir mal wieder auf das Thema Makrele zurück, ein halber Köderfisch, wir haben gar kein Schwanzende. Ich mache es beispielsweise bei der Makrele so, ich schneide mir meinen Köder zurecht und nehme eine dickere Ködernadel und setze den ersten Haken mit einer Spitze direkt ins Maul und den zweiten an der rechten Flanke. Weil wir haben A, keinen Schwanz und B, finde ich, das ist es eigentlich immer eine sehr, sehr sichere Montage. Nimmt man aber einen, wie hier berichtet in dem Bericht, einen ganzen Köderfisch mit Schwanz und allem drum und dran, dann ist es gar nicht so verkehrt. Dann würde ich aber den ersten Haken gar nicht in den Rücken setzen, sondern auch an die Flanke und den zweiten Haken, richtig beschrieben, an das Schwanzende. Dabei sollte ich aber darauf achten, dass ich von dem Schnurstück zum zweiten Drilling oder Einzelhaken 2-3 Umwicklungen um das Schwanzende mache, bevor ich den Haken einsteche, was nämlich das Auswerfen später viel mehr erleichtert, anstatt dass wir auswerfen und der Drilling gerade am Schwanzende verrutscht oder im schlimmsten Fall der ganze Köderfisch abgeht. Nur so ein kleiner Tipp meinerseits. Jetzt kommen wir weiter zu dem Bericht. Montage und Technik. Zwei gängige Varianten der Köderfischmontage sind die Posenmontage und die Grundmontage. Gebe ich auch vollkommen recht. Genauso angle ich auch. Die Posenmontage, diese Technik ermöglicht es dir, den Köderfisch in der gewünschten Tiefe anzubieten. Mit der Pose bleibt der Köderfisch frei im Wasser und kann natürliche Bewegungen imitieren. Absolut richtig geschrieben, gibt es aber auch noch ein bisschen was Spezielleres, und zwar, ich sag mal, ursprünglich ist es eine große Birnenpose, die wir zum Raubfischangeln mit Deadbait benutzen. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Variationen. Es gibt beispielsweise, womit ich sehr, sehr gerne auch im Sommer in Holland angel, die Segelmontage oder beziehungsweise Segelpose. Das heißt, die Pose ist etwas schlanker, hat oben wie so ein Windrad so 3-4 kleine Segel drauf, wo der Wind packt, und dann kann man die Pose wunderschön an schwer zu erreichenden Stellen dahin treiben lassen, allein durch die Kraft des Windes. Finde ich beispielsweise als Posenmontage gerade im Sommer auch optimal. Lesen wir mal weiter, was zur Grundmontage hier im Internet steht. Grundmontage. Diese Montage ist ideal für tiefere oder strömungsstärkere Gewässer. Der Köderfisch liegt hier auf dem Grund und wird mit Hilfe eines Grundbleis fixiert. Besonders an kalten Tagen ist diese Methode sinnvoll, da die Hechte dann eher bodennah jagen. Absolut richtig. Ich finde es schade, dass jetzt hier in der Anleitung im Internet leider nicht steht, was für eine Bebleiung man nehmen sollte und warum der Hecht oder beziehungsweise so bodennah jagt. Denn, wie schon angesprochen, die Hechte sind ein bisschen scheuer und ein bisschen fauler um die Jahreszeit und ziehen sich ganz gerne ins tiefere Gewässer, in sogenannte Löcher zurück. Dass man da mit der Grundmontage besser hinkommt, ist absolut sinnig, denn wie gesagt, der Köderfisch treibt vom Grund auf, man kann das schön fixieren mit einem etwas stärkeren Blei. Ich würde so zwischen 100 und 200 Gramm, je nach Strömungsstärke, würde ich das Bleigewicht wählen für die Grundmontage. Aber ganz wichtig, was mir hier fehlt, der Funfact, dass beim weitgerechten Töten des Köderfisches oder auch beim Anhaken des Köderfisches passt darauf auf, dass ihr die Schwimmblase nicht verletzt. Sollte die verletzt sein oder durchstochen sein, treibt euer Köder nicht auf. Dann liegt der platt auf dem Boden. Dann fangt ihr vielleicht je nach Gewässer im Brackwasser eine Flunder damit oder sonst irgendwas. Beim Hechtangeln ist es schon schwieriger. Zander könnte man auch beispielsweise ganz bodennah beangeln. Beim Hecht habe ich doch lieber gerne 10, 20, 25 Zentimeter Übergrund. Kleiner Tipp von mir. Weiter geht's mit Segment 4. Tipps und Tricks für den besten Erfolg. Jetzt bin ich gespannt und spitze selber die Ohren. Was steht im Internet? Damit die Köderfischmontage erfolgreich ist, gibt es ein paar wertvolle Tipps. Köder lebendig halten. Wenn du frischen, toten Köderfisch nutzt, achte darauf, ihn so natürlich wie möglich aussehen zu lassen. Einige Angler fügen Duftstoffe hinzu, um den Köder noch attraktiver zu machen. Ja und auch nein. Ich sag mal so, wenn ich an einem Spot gehe, beziehungsweise an einem fremdes Gewässer gehe, wo ich mich noch gar nicht auskenne und überhaupt nicht weiß, wo stehen die Hechte? Gerade im Winter sind sie halt sehr positionstreu. Dann halte ich das doch ganz gerne so. Ich benutze beide Montagen. Einmal die Posenmontage und einmal die Grundmontage. Die Posenmontage halt auch mit der Segelposenvariante, um doch schon eine kleine Fläche abzufischen und zu gucken, wann die erste Attacke kommt. Und die Grundmontage zusätzlich zum auftreibenden Köderfisch, um im Prinzip die Löcher erstmal auszuloten. Tut euch selber einen Gefallen, wenn ihr in ein fremdes Gewässer fahrt. Es gibt mittlerweile Dutzende Möglichkeiten, euch vorher über das Gewässer zu informieren. Sei es oldschool-mäßig Gewässerkarten, Informationen im Internet oder auch diverse Apps, wo die meisten Gewässer mittlerweile zu finden sind. Es gibt ein paar Apps, die sind ein bisschen kostenspielig. Es gibt aber auch ein paar Fischerei-Apps, die kostenfrei sind. Da bekommt ihr auf jeden Fall die Informationen, wo ihr die besten Spots ergattert. Dann ist es aber trotzdem so, dass nicht in jedem Spot jeder Hecht lauert. Tut euch selbst an einem fremden Gewässer den Gefallen. Werft eure zwei Deadbait-Montagen aus, wartet 30, 40 Minuten und dann holt die Routen wieder ein. Im besten Fall positioniert die beide Routen noch ein wenig abseits von euren ersten Auswürfen oder packt direkt ein und sucht euch eure neuen Spots. Es heißt nicht, nur weil da ein Loch ist, dass da der Hecht wohnt. Nein, ihr müsst die Fische erstmal finden. Solltet ihr das aber gemacht haben, ihr Lieben, und ihr habt sogar noch die Möglichkeit, 1, 2, 3 Tage oder so im Urlaub an das gleiche Gewässer zu fahren oder habt ein Hausgewässer, wo ihr vorher noch nie auf Hecht geangelt habt, aber ihr wisst, der Fisch ist da, der steht da in der Nähe, wo ich hingeworfen habe. Es gibt eine wunderschöne Sache und das haben die gerade beschrieben, zum Anköder mit Köderfisch auch noch attraktive Duftstoffe hinzuzufügen, sogenannte Flavors. Ihr könnt Hechte auch im Prinzip anfüttern. Hört sich doof an, wir sind ja nicht beim Karpfenangeln, aber es funktioniert. Nutzt dafür beispielsweise, ich mache das ganz gerne bei dann mit den Rückenteilen der Makrele. zerschnetzelt die, macht die klein, macht da so richtig schöne Fischpampe raus, nimmt dann ein bisschen Lachsöl oder Kadaveröl, vermengt das Ganze zu so einem wunderschönen, eklig schlabberigen Brei und füttert die Hechte an. Die werden sich das Zeug sowas von liebevoll reinziehen auf die Pierschlägen in der Nähe und dann kommt euer wunderschöner eigener Köderfisch mit den Haken dran und dann, ja, Petri heil. Dann ist Katzhalla. Aber ich möchte gar nicht so weit vom Thema abschmeißen. Ich habe noch ein bisschen was rausgeschrieben aus dem Internet und wir gucken mal, was hier noch so steht. Standplätze der Hechte finden. Hechte lieben Verstecke. Hatten wir schon mal kurz angesprochen. Mal gucken, was hier dazu steht. Überhängende Äste, Seerosenfelder, Stege oder unter Wasserstrukturen wie Baumstämme sind oft der Hotspots. Mit der Köderfischmontage kannst du den Köder ruhig in der Nähe dieses Versteckes platzieren und auf einen Anschlag warten. Die richtige Jahreszeit und Uhrzeit nutzen. Besonders in den kalten Monaten wie Herbst und Winter sind die Erfolgschancen mit dem toten Köderfisch hoch, da Hechte langsamer jagen und sich dort leicht zu fangende Beute konzentrieren. In den frühen Morgen oder späten Abendstunden sind Hechte besonders attraktiv. Unterstreiche ich absolut recht. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, weil die ja auch gerade Herbst und Winter angesprochen haben, dass die Hechte halt abseits zu den Sommermonaten, wo es warm ist, im Winter sich halt wirklich eher in das tiefere Gewässer zurückziehen. Die sind gar nicht mehr so ufernah, wie beispielsweise, was hier stand, Seerosenfelder oder Stege. Da werdet ihr im Winter wahrscheinlich kein Hecht mehr finden. Es gibt Tage, wo dann irgendwie mal auch tagsüber die Sonne richtig knallt, das Wasser erwärmt sich. Dann habe ich auch schon beobachtet, dass die Hechte wieder zurückkommen Richtung Ufer. Aber im Normalfall findet ihr in den Winter- und Herbstmonaten oder in den kalten Monaten, nennen wir es mal, die Hechte weiter draußen. Von daher ist es umso wichtiger, dass ihr eine schöne, straffe Köderfischmontage habt, dass ihr richtig weit auswerfen könnt, wenn ihr nicht irgendwie die Möglichkeit habt, mit einem Futterboot oder so euren Köder da zu platzieren. So, Segment 5, der Drill. So landest du deinen Hecht. Jetzt bin ich gespannt. Der Moment, in dem ein Hecht beißt, ist immer aufregend. Das unterschreibe ich, sonst würden wir das nicht machen. Hier ist Geduld gefragt. Zunächst lässt du den Hecht die Beute etwas bewegen und setzt dann den Anschlag. Achte darauf, konstant Druck auf die Schnur zu halten, um den Fisch nicht zu verlieren. Hechte haben kraftvolle Sprünge und können leicht die Haken abschütteln, wenn der Druck abnimmt. Absolut, unterstreiche ich. Deswegen gibt es Predator Fishing. Ihr kennt die ersten Folgen. Ich habe meinen ersten Meterhecht verloren. Genau durch so einen blöden Sprung, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Gebe ich dem Text aus dem Internet absolut recht. Worauf halt wirklich auch zu achten ist, gerade was oben auch beschrieben wurde, und es ist halt so, Hechte sind Lauerjäger und die haben im schlimmsten Fall wirklich einen Baum in der Nähe, wo sie sich drunter verstecken oder ein Unterwasserstruktur, Äste, alles Mögliche ist halt möglich bei dem Hecht als Unterschlupf. Denkt daran beim Anhieb, ihr dürft nicht zu lange warten, denn der Hecht wird versuchen wegzuziehen, er merkt dann irgendwann den Köder und wird sich versuchen in seinem Versteck wieder zu verdrücken und das ist dieser große Punkt, wo es bei uns Anglern richtig schwierig wird und wo auch das beste Titanvorfach eher schlecht als recht ist, denn eure Hauptschnur, die ja nicht aus Titan oder Stahl besteht, würde ja schlecht gehen, die kann an so Strukturen sehr schnell reißen, gerade wenn der Hecht sich versteckt und dann haben wir folgendes Prozedere: Hecht mit 1 bis 2 Drillinge im Maul, einen halben Köderfisch im Maul plus noch Stahl- oder Titanvorfach dran, was sich halt in den echten Ästen auch verfangen kann. Und das ist absolut, ja, im Prinzip tödlich für den Fisch, ohne dass wir was davon haben, ohne dass wir ihn befreien können, catch and release, oder den Fisch verwerten können für ein lecker Abendessen. Der Fisch wird unter Wasser sterben. Klingt doof, ist aber so, weil er wird es wahrscheinlich nicht schaffen, sich 1 bis 2 Drillinge selbstständig aus dem Maul zu reißen, wenn er richtig gehakt ist. Und das Stahl- und Titanvorfach wird nicht reißen, wenn sich das irgendwie unter Bäumen oder im Geäst verheddert und der Fisch wird ja blöderweise irgendwann verenden, entweder durch den Schaden, durch den Haken oder weil er halt gar nicht mehr zur Jagd irgendwie Nahrung aufnehmen kann. Also wirklich aufpassen, dabei bleiben, hellwach bleiben, wenn der Biss kommt, dass ihr möglichst schnell den Anhieb setzt, damit der Hecht nicht großartige Chancen hat, in irgendwelche, ja, Strukturen zu flüchten. Wichtig. So, weiter geht's. Jetzt geht's weiter. Geilster Satz ever in dieser Internetbeschreibung. Ein Kescher ist hilfreich. Ach was. Das hätten wir jetzt als Angler nicht gedacht. Um den Hecht sicher zu landen. Denke daran, den Fisch beim Keschern ruhig zu halten, um Verletzungen zu vermeiden. Ja, ist nicht ganz einfach, aber gebe ich euch recht, ist nicht ganz so easy. Aber es ist nicht nur ein Kescher hilfreich, sondern auch schnittfeste Handschuhe, wenn ihr nicht geübt seid mit dem Umgang der Hechte. Denk dran, große, böse Zähne. Und auch beim Kiemengriff, der wirklich einstudiert sein muss, kann man sich ganz schnell an den Fingern verletzen. Und das können richtig miese Verletzungen werden. So, Segment 6. Umgang mit dem Fisch. Catch and Release oder Verwertung? Ich bin gespannt. Am Ende stellt sich die Frage, was du mit deinem Fang machst. Viele Angler setzen Hechte zurück, um die Bestände zu schützen und nachhaltiges Angeln zu fördern. Wer den Hecht jedoch verwerten möchte, hat mit diesem Räuber auch einen schmackhaften Fang gemacht. Wichtig, achte stets auf die Schonzeiten und Mindestmaße deines Gewässers, um verantwortungsvoll zu handeln. Richtig, richtig, richtig. Würde ich auch noch was dazu beifügen. Also in Holland sind die meisten Hechte ja sowieso geschützt. Catch and Release, in Deutschland sieht es ein bisschen anders aus. Was ich jetzt mit dem Augenzwinkern immer ganz lustig finde, es wird immer über Mindestmaße und Schonzeiten geredet. Die Schonzeiten, okay, kann ich verstehen, sind halt für die anderen Fische, die wir als Köderfisch benutzen, ähnlich wie die des Hechtes. Die Mindestmaße, die sind aber so ein ganz heikles Thema, wo ich mich immer wieder frage. Es wird bei jedem Hechtguiding oder beziehungsweise ich angle ja selber auch sehr viel auf Hecht, auf eine Ködergröße zwischen 10 und 20 Zentimeter gesetzt. Jetzt kommt aber die große Frage. Theoretisch gesehen dürfte ich einen 10 Zentimeter großen Barsch beispielsweise gar nicht entnehmen und als Köderfisch verwenden, weil er halt nicht maßig ist. Es ist Catch and Release. Ich müsste einen 10 Zentimeter großen Barsch zurücksetzen. Aber ich darf ihn als Köderfisch verwenden. Warum? Wenn mir das einer erklären kann, bitte in die Kommentare unter diese Folge. Warum das so ist, ist für mich immer noch ein ganz, ganz großes Rätsel, wie das funktioniert. Weil man kann ja auch mittlerweile in sehr, sehr vielen Angelshops gefrorene Deadbaits, also Köderfische, kaufen, die ungefähr diesen Maßen entsprechen, die wir eigentlich nicht entnehmen dürfen. Aber egal, wir machen jetzt noch die Zusammenfassung und die Verabschiedung. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das Hechtangeln mit der Köderfischmontage eine traditionsreiche und effektive Montage ist, die sowohl erfahrene als auch Einsteigerangler tolle Erlebnisse beschert. Mit der richtigen Technik, dem passenden Köder und ein bisschen Geduld steht dem nächsten Angelabenteuer nichts mehr im Wege. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet einiges lernen und ihr seid motiviert, selbst mit der Köderfischmontage auf Hecht zu angeln. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert bitte diesen Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Petri Hai, euer Lucky. Nein, das stand natürlich nicht da, das habe ich jetzt dazu gedichtet. Aber abschließend gesagt, also man findet auch schon abseits hier von dem Podcast halbwegs taugliche Informationen, wenn man keine Ahnung hat. Und ich habe das jetzt mal versucht, das ist jetzt ein ganz neues Projekt, etwas von meiner Erfahrung mit euch zusammen aufzuschlüsseln, ein bisschen lockerer zu machen. Und ich denke mal, abseits von den Informationen, die ich jetzt übers Internet herausgefunden hatte, die ich halt schon wusste, aber vielleicht der ein oder andere von euch nicht, mit so ein bisschen persönlichem Know-how dahinterher etwas zu hinterfragen, denke ich mal, es war eine wunderschöne nächste Podcast-Folge. Und bevor ihr jetzt abschaltet und wenn ihr immer noch da seid, möchte ich dir da draußen noch etwas ganz Besonderes auf die Ohren geben. Und zwar ist es mir eine große Ehre, dir eine unserer ersten 10 Songs über das Raubfischangeln von eurem Lieblingspodcast mit bis als Premiere hier nach dieser ganzen informativen Folge auf die Ohren zu geben. Weitere Infos über Predator Fishing und bald auch starke, super gedrehte Videos zum Thema Raubfischangeln, Montagen und Angeltechniken findet ihr unter www.predatorfishing.net, genauso wie in unserer offiziellen neuen Predator Fishing App, kostenfrei downloadbar für Android-Nutzer und auch Apple-Nutzer. Und jetzt Ohren gespitzt und hört euch unseren ersten Song an. Ich bin gespannt, wie ihr ihn findet. Schreibt das auch gerne als Kommentar unten drunter. Bis bald, euer Lucky vom Predator Fishing. Ciao, ciao und allseits straffe Schnüre.
Wo die Träume schwimmen, lauern Räuber bereit mit hungrigen Sinnen. Ein Podcast über Abenteuer, die dir Lust verleihen. Mit jedem Wurf, jeder Story wirst du sicher gedeihen. Predator Fishing, lass die Spannung steigen. Predator Fishing, dein Podcast mit Biss. Stories und Fanggeschichten, die du nicht vergisst. Begeisterung und Wissen, hier ist unser Ziel. Lass uns zusammen fischen, sei Teil des Spiels. Wir teilen die Geheimnisse, die Natur macht uns stark. Über Tipps und Tricks, vom Morgengrauen bis in die Dämmerung im Park. Jeder Fang erzählt eine Geschichte, die das Herz berührt.
mit Leidenschaft und Wissen, das jeden von uns verführt. Schalte ein und entdecke das Leben am Wasser. Predator Fishing, dein Podcast mit Biss. Stories und Fanggeschichten, die du nicht vergisst. Begeisterung und Wissen, hier ist unser Ziel. Lass uns zusammen fischen, sei Teil des Spiels. Die Wellen rufen, lass uns die Route schwingen. Predator Fishing, wo die Geschichten klingen. Predellen rufen, lass uns die Route schwingen. Predator Fishing, wo die Geschichten klingen.